Jede Woche gibt's zwei brandneue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen. Wenn sie dann Max und Sebi analysieren, was aktuell so in der Szene passiert. Willkommen in der Klangküche.
Ja, herzlich willkommen in der Klangküche.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es bei uns gerade 8 Uhr 21. Die Sonne scheint, ich bin fröhlich, gut gelaunt, aber trotzdem noch ein bisschen müde.
Ja, wir haben auch gestern Abend die Premium-Folge aufgenommen, die am Samstag online geht wird. Wir sind hier quasi schon in der Zukunft, so halb mit einem Fuß. Ich möchte mal eine Sache aufgreifen, die wir gestern auch im Premium-Podcast besprochen haben. Also Sinan kommt demnächst wieder, habe ich gehört, in 2 Wochen ungefähr. So lange müsst ihr noch durchhalten. Und wir haben uns einmal auch bei allen Hörern bedankt, also zumindest bei den Premium-Hörern, dass ihr uns in diesen Zeiten, wo die Klangküche nicht so ganz regelmäßig kam, treu geblieben seid.
Genau.
Und hier noch einmal für alle Hörer, also auch die nicht Premium-Member sind, ein dickes Dankeschön an euch.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir gerade auf dem Moment, wo wir halt so auf dem Zahnfleisch stehen hier, dass wir uns so immer noch supportet.
Ja.
Und guck mal, jetzt bin ich gerade so überrascht. Jetzt habe ich mein Mikrofon in der Hand. Jetzt kann ich erstmal kurz wieder anbauen nebenbei.
Kennst du das? Erzähl, ich sehe das bei TikTok manchmal. Da haben die Leute, also es gibt diese kleinen Mikrofone, die machst du dir eigentlich oben ans T-Shirt dran, weißt du? Oben ans Gewehr,
ja,
oder so.
Kenn ich.
Und die haben die aber, halten die immer in der Hand. Die
Dinger. Das ist gerade so ein Trend.
Ja, aber what the fuck, die sind dafür gebaut worden, dass man diese hier hinpappt und dass man die eben nicht in der Hand halten muss. Und die halten die alle, diese kleinen Dinger, so in der Hand und machen
das.
Das
ist mittlerweile schon ganz normal geworden, die in der Hand zu halten, finde ich.
Ist ein Anwendungsfehler, würde ich sagen.
Naja, keine Anleitung gelesen, jetzt ist mittlerweile Trend geworden.
Ja, also wenn ihr genau wissen wollt, was bei uns los war, warum wer krank war und trotz Fieber hier Klangküchenfolgen aufgenommen hat, der checkt einmal die Premium-Folge, die aktuelle, die am Samstag online gehen wird, an diesem Samstag. Könnt ihr ja kostenlos machen, wenn ihr wollt, 30 Tage lang Premium-Mitglied sein und dann wieder kündigen, wenn ihr möchtet. Das machen auch einige. Sind wir auch nicht böse drüber. Wir freuen uns natürlich noch ein bisschen mehr, wenn ihr auch Premium Mitglied bleiben würdet, supportet nämlich hier diesen Podcast und macht das hier alles erst möglich, würde ich sagen.
Genau, vor allem die Free-Folge macht das erstmal möglich, mäßig.
Ja, also wie gesagt, Sinan ist so in 2 Wochen wieder am Start und dann rollt das hier auch, glaube ich, ein bisschen besser, was die Technik zumindest betrifft. Wir haben das hier alles so MacGyver-mäßig zusammengefrickelt, zumindest ich hier mit dem Soundboard und so. Und wir können gleich mal hier einen Check machen, ob das auch wirklich alles so funktioniert. Und zwar, wenn wir jetzt zum Thema der Woche kommen.
Das Thema der Woche.
Ich liebe diesen Trenner, ja, ne?
Also, der ist super angenehm.
Das klingt morgens so angenehm, ja.
Also, ist das noch viel besser als abends.
Ja, also da hat Sinan echt was Tolles gebaut, muss ich sagen.
Das stimmt. Ja. Noch eine kurze Anmerkung. Nächste Woche scheint es so zu sein, dass Basti hier alleine ist. Ich vermute mal, da wird eine Free-Folge ausfallen, weil ich bin ja auf Teneriffa für eine Woche.
Ja.
Aber danach sind wir, glaube ich, schon wieder zu dritt alle am Start und können dann zu dritt wieder einen schönen Podcast aufnehmen.
Ja, wir hoffen. Dann ist aber auch schon wieder Osterwoche irgendwie, habe ich gesehen. Gerade ein kurzer Blick auf den Kalender.
Stimmt, und da kann ich nur die ersten paar Tage, weil ich dann mit Scooter ja auf Tour bin.
Über ja, ich bin Zeit. Auch die letzte Woche im März bin ich nicht am Start, bin ich weg und dann da.
Wir kriegen schon auf jeden Fall irgendwie hin, wir finden
so,
immer einen
Weg. So richtig, richtig, richtig geht es dann im April weiter wahrscheinlich, ja. Ja. Thema der Woche. Wir haben 2 kleine Themen mitgebracht. Zum einen wollen wir mal kurz 10 Jahre zurückblicken oder beziehungsweise über die Zeitspanne 10 Jahre. Und gucken, was sich getan hat in der Zeit im Musikbusiness. Speziell in unserer Bubble, würde ich sagen, also im EDM-Bereich. Und 2014. Das war das Jahr, in dem Animals schon existierte von Martin Garrix. Also dementsprechend auch die große Big Room EDM-Welle losgetreten war und sich gerade dabei befand, sich ja richtig zu entfalten, ne? Richtig groß zu werden oder groß zu sein schon. Und wir reden hier auch in einer Zeit, wo es zwar schon Spotify gab, aber gefühlt hat es noch keiner genutzt richtig. Die Leute haben, also zumindest viele DJs und auch Leute haben ihre Musik auch via Beeport konsumiert. Erinnerst du dich?
Ja. Ich würde mal gerne damit anfangen, bevor wir in dieses Thema reinstarten. Wo standest du denn musikalisch 2014? Was war so dein Ding, was du so gemacht hast? Und ja, generell, was war so bei dir los? 2014 musikalisch.
2014 war gar nicht mehr so viel los. Also wir haben ja früher das Projekt gehabt mit Alex Enver aus Marc van Damme, und zwar so Hands Up. Und zu der Zeit war das Genre ja schon quasi nicht mehr relevant und wir haben da auch nicht mehr viel produziert. Und wir haben 2015 dann Kalmanin Gregory ins Leben gestartet. Ja. Es war, also 2014, vor 10 Jahren, war nicht so viel los. Da haben wir kreative Pause gemacht. Also ich habe halt Dance Charts Musikpromotion schon gemacht die ganze Zeit, ne? Und war da auch Fulltime mit beschäftigt, was ich immer noch bin. Aber Musikproduktion, so kleinere Sachen habe ich, glaube ich, gemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, mit Nico damals schon, also mit deiner jetzigen besseren Hälfte, habe ich, glaube ich, auch mal ein kleines Projekt gestartet. Das
Mosby und Stinson, ja.
Mosby und Stinson und noch so ein paar andere Sachen.
Aber das kam, glaube ich, erst später.
Ja, wir haben aber davor schon Singles gemacht, so Nicotronic und MVD, genau. Und sowas, so kleine Sachen. Ja. Das, ja. Aber nichts Großartiges.
Ja, bei mir war es auch so, ich war in der Übergangsphase. Neptunica gab es zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht. Ich hatte damals ja ein Projekt, das hieß DJ Milays. Das war mein, mein erstes wirkliches Musikprojekt, wo ich dann auch Singles bei Labels veröffentlicht hatte. Das war 2013. Da war ich dann auch erst 13. 2014 war ich 14, logischerweise. Und ja, musikalisch habe ich mich ausprobiert. Also das war für mich auch so eine Phase, wo ich noch keinen richtigen Sound cool beziehungsweise der so gut war bei mir, dass mich auch Labels genommen hatten. Also kann mich erinnern, ich hatte 2014 mein Praktikum bei Contour damals gemacht, mein Schülerpraktikum. Und auch da war es noch so, dass meine Singles sehr, sehr oft bei Contour abgelehnt wurden. Also ich habe selten was durchbekommen, weil ich einfach noch meine Produktion noch nicht ganz so geil war, glaube ich. Einmal hatte ich ja diesen Lucky Shot mit meiner ersten Single bei Contour, da war ich ja 13. Die ging durch und danach habe ich so ein bisschen gebraucht, um wieder mich einzurufen, mal zu gucken, okay, wo kann es bei mir hingehen? Und Neptunica wurde ja erst 2015 gegründet. Sprich, vor 10 Jahren, 2014, war ich dann einfach noch so ein bisschen, wie du schon sagtest, auf so einer Findungsphase bei mir. Ja, und ich kann mich erinnern, ich wollte unbedingt immer Big Room produzieren, weil das halt das Ding gerade war. Ich wollte wie Martin Garrix sein damals, ne? War so unfassbar das Vorbild für mich. Und auch auf Ultra Music spielen und so, will ich immer noch. Aber abgesehen davon war es damals einfach so ein richtiger Kindheitstraum gewesen. Und habe mich weiter mit Big Room beschäftigt, bis die ganze Bubble dann nochmal geplatzt ist. Und dann so 2015, 16 auf einmal Tropical House kam und Future Bass und von da an ist ja alles Geschichte. Dann kam Neptunica und dann hat alles seinen Weg genommen. Genau.
Ich habe gerade mal 2014 Dance Jahrescharts aufgerufen. Es war aber auch die Zeit, wo Robin Schulz ganz groß war, ne? Also Waves, Robin Schulz Remix und Prayer and Sea ganz oben stattgefunden im Jahr 2014. Und
ich kann mich erinnern, es sollte damals ein Event bei Contour geben, das hieß irgendwie Contour Run Dance oder so. Das war die Idee dahinter, dass Leute Spenden sammeln, pro Runde laufen, ne, wie damals in der Schule. Mhm. Aber das halt mit einem Festival mäßig verbinden. Also auf einem Sportplatz mit einer riesen Anlage und so. Und Leute laufen halt immer hier Runden. Irgendwie so war das angedacht. Okay. Hat nicht stattgefunden, aber ich weiß noch, auf den Line-Up sollte mein Name stehen damals und Robin Schulz und noch ein paar andere. Und da war Robin Schulz noch gar nicht bekannt, ne? Also nicht so wie heute. Und im Rückblick ist das ganz lustig eigentlich. Ja. Wenn man sich daran so ändert.
Ja, spannende Zeiten. Tsunami war damals auch schon, also von Dubs, ne? Und Borgios am Start. Platz 11 sehe ich gerade. Aber prinzipiell viel dieses Deep House, ne? Fall in Ward mit Changes war auch so ein Hit. Und Calvin Harris, ja. Summer war auch ganz oben.
Deep House war dann auch die kommerzielle Welle, ne?
Ja, das ging dann auch noch weiter. 2015, also wir wollen ja 10 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, ganz kurz. 2015 war dann zum Beispiel Felix Jehn mit Ain't Nobody kam auf einmal. Ne? Und Lost Frequencies auch schon seitdem dabei. Reality, erster großer Hit von ihnen. Und auch Martin Solveig, kennst du noch Intoxicated? Eigentlich eine ziemlich coole Nummer, die du fast heute noch spielen kannst. Von dem hört man auch nicht mehr so viel übrigens, fällt mir da gerade mal ein.
Martin Solveig?
Ja.
Ja, habe ich auch lange nichts gehört. Ich glaube, da gab es mal ein, zwei Remakes über die Zeit, aber...
Ja, der hat das immer so gemacht, dass er immer eine Single pro Jahr veröffentlicht hat und die wurde immer ein Hit. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat er vielleicht auch immer eine Single veröffentlicht, aber die war dann halt nicht mehr Hit und dann hast du halt ein Problem. Ne?
Es gab noch irgendwas mit Kungs, glaube ich.
Ja, zuletzt, oder was meinst du?
Ja, also die nochmal erfolgreich war.
Ja, das kann sein, okay. Ja, Kungs sehe ich auch gerade hier 2016, auch schon echt lange dabei, ne? This Girl. Der Mega-Hit damals. War ja so ein Remake von so einem Original.
Ah, Jax Jones und Martin Solveig, All Day and Night. Die okay. Nummer geht nochmal ab. Mit Madison Beer und Europa.
Wann war das?
Ist noch gar nicht so lange her. Doch, 2019.
Alter, das ist 5 Jahre her.
Aber echt, das ist krass.
Halbes Jahrzehnt.
Kennst du die noch? All Day and All Night?
Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Ich glaube, die haben wir auch in der Klangküche damals gehört.
Ja, war eine gute Single. Gut gemacht.
Ja, Kungs. Und hier, 2016 kamen dann diese Piano-House-Sachen auch schon. Cigala, ne? Sweet Lovin', kennst du das noch? Auch echt gute Produktion.
Ja, die war auch gut, ja. Sweet
Lovin'. Ja. Da gab es ein paar Sachen aus der Richtung.
Wow.
Ja, aber ich glaube, den größten Impact hatte dann tatsächlich Big Room EDM, auch wenn das in den Charts natürlich nicht ganz oben war. Aber das fand dann auf einmal riesen Einzug in den Clubs und Diskotheken. Ich weiß das ganz konkret, weil ich habe ja in der Zeit viel als Resident gearbeitet, sehr viel. Und es gab vorher die Zeit, wo die ganzen US-Rapper auf einmal Dance gemacht haben, ne? Also 128 BPM Dance. Wurde ja auch alles gecovert, gerade nochmal hier, Usher und so, alles durch einmal, ne? Aber das war die Zeit und dann kam auf einmal, wurde es abgelöst von Big Room EDM und das war schon eine krasser Change, so krasser.
Und diese 2010er US Dance, das war meine Kindheit. Ich habe diese Songs geliebt. Also zum Beispiel Give Me Everything, Pitbull, Neo, ja. Richtig geil.
Ja, es gab so viele gute Nummern.
Better of a Loner's Thema, ne?
Ja.
Wusste ich damals als Kind auch nicht. Dachte mir, boah, krasse Melodie. Haben die gut gemacht.
Ja.
Wow. Aber jetzt können wir mal dazu kommen, wie es denn in der Musikbranche aussah 2014. Ja. Weil jetzt im Vergleich ist es ja was komplett anderes. Wir haben ja eine ganz andere Zeit. Du musst ganz anders an Promotion rangehen. Du kannst nicht mehr so arbeiten wie vor 10 Jahren. Da kommst du nicht mehr weit. Also ich kann ja mal kurz reinstarten, wenn das für dich okay ist. Einfach nur mal schon Hashtag CD und physische Produkte, ne?
Ja.
Also ich erinnere mich, damals zu der Zeit lief noch super eine Bravo oder eine Club Sounds von Sony, eine Contra Top of the Clubs und so. Das waren noch Compilations, die hatte man sich damals noch gekauft, glaube ich. Also es war noch diese Phase, wo es noch halbwegs möglich war, CDs zu verkaufen, sage ich mal, jetzt im Vergleich zu 10 Jahren später, ne? Also nicht im Vergleich zu 10 Jahren davor, da war ja der Peak. Und online, was es da gab, war iTunes. iTunes war das Ding, Beatport hatte man gekauft ohne Ende, das waren so die dicken Dinger. Wenn du da auf der 1 warst, hast du schon einen guten Status gehabt, glaube ich. Wenn du heute Beatport oder ja, iTunes auf der 1 bist, also gerade iTunes, so cool, toll, herzlichen Glückwunsch, aber es ist halt so, Spotify 1 wäre einem lieber, weißt du? Und Hashtag Spotify. Spotify war 2014 ja schon da, aber es war einfach gar nicht relevant. Ne? Also ich kann mich erinnern, 2015 hatten wir schon Sachen ja veröffentlicht mit der Tunica und das waren so die Anfänge für mich bei Spotify, wo es dann die ersten Spotify-Playlisten gab, dies, das. Ich kann mich sogar noch erinnern, ganz am Anfang, das war erst mal ein Jahr später, kann ich aber mal kurz erwähnen, wir hatten ja die Single Poseidon bei Trap Nation gemacht. Die kam und ewig vorher auf YouTube und dann irgendwann bei Spotify. Und Konta hatte uns quasi auch durch Poseidon aufgegabelt. Und wir hatten damals keinen Spotify-Support bekommen für Poseidon, weil die Nummer halt schon ewig lange auf YouTube online war, weißt du? Hm. Hat ja, glaube ich, nicht gefallen. Und die hat trotzdem ihre 10 Millionen gemacht, aber gab halt leider keine Playlisten, was schade war. Genau. Wie siehst du das? War es bei dir auch so? Also mein Weltbild war damals noch CDs cool und iTunes ist wichtig.
Also man kann dann nochmal 10 Jahre zurückgehen, 2004 zum Beispiel. Und das war das Jahr, wo, wenn du Musik veröffentlicht hast, war das Ziel immer auf Compilations zu kommen, ne? Auf die...
Was heute die Playlisten sind eigentlich, ne?
Ja, genau. Also Future Trends und so weiter haben sich relativ stark verkauft. Und wenn du da drauf warst mit einem Titel, dann hast du relativ viel Geld bekommen. In der Regel war es ja auch so, wenn dein Song es auf eine Future Trends geschafft hat, war der qualitativ so gut, dass er auch auf weiteren Compilations war, ne? Und dann kam da schon was zusammen. Und 10 Jahre später, also 2014, war so echt ein Tal, eine Talsohle im Musikbusiness, ne? Der Compilation-Markt war dabei zusammenzubrechen. MP3-Sharing war immer noch groß, ja, auch zu dem Zeitpunkt noch. Und die Leute haben sich illegal Sachen runtergeladen oder YouTube gerippt und sowas alles. Und also viel Geld war nicht zu verdienen in der Zeit. Und dann kam ja glücklicherweise Spotify und seitdem geht es wieder bergauf, ne? Aber 2014, also 10 Jahre zurück, war schon eine dunkle Zeit, was so Musik und Geldverdienen anging, würde ich sagen. Das hat sich dann tatsächlich verbessert. Also Spotify, weiß nicht, bei mir fing das so an, relevant zu werden 2016, 2017, so in der Richtung. 2016, 17, ja. Da hat man das dann ernst genommen irgendwann.
Das ist super spannend, weil das, was du gerade erzählst mit dieser dunklen Zeit, das habe ich auch erst realisiert, als es dann, ja, als ich, sage ich mal, groß war, ne? Vor ein, zwei Jahren habe ich dann mir meine Doku angeschaut und so. Vielleicht ein bisschen früher, ich glaube 2020 habe ich mir mal das angeschaut. Damals dachte ich mir so, also ich war ja noch zu jung, ich war 14 Jahre, da habe ich noch gar keine Erfahrung über die Industrie quasi gehabt. Aber das war für mich alles so Friede vorher Eierkuchen, weißt du? Alle sind happy, oh, alle machen Musik, geil, Big Room kommt gerade und ich hab gar nicht gecheckt, was da los war eigentlich. Dass die Welt brennt. Es gibt so ein Meme mit so einem Hund in so einem brennenden Haus, der trinkt seinen Kaffee, weißt du? Genauso war es für mich so. Ich habe nichts gecheckt um mich herum, musikalisch in der Szene, aber hab einfach mein Ding gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Du siehst auch, also es haben auch nicht alle Labels aus der Zeit überlebt bis heute, ne? Ein paar natürlich schon. Also Kontor gab es ja auch schon 2014 natürlich. Aber das waren schon andere Zeiten. Und was auch vor 20 Jahren noch war, also 2004, du hast ja auch noch Vinyl verkauft, das kommt auch noch hinzu, ne? Platten tatsächlich, ne? Das darf man, ist ja dann auch irgendwann weggebrochen, ne? Gab's ja.
Macht man jetzt auch noch, aber das ist halt eher so ein Goodie, ne, für Hardcore-Fans oder weil Vinyl auch gerade wieder so eine kleine Aufschwungsphase hat, aber halt jetzt keine Mainstream.
Nein, nicht im Mainstream. Ja. Aber es Vinylverkäufe melden ja immer Rekorde so. Das liegt aber daran, das sind jetzt so diese Liebhaber-Dinger, ne? Also zum Beispiel eine neue Single von Adele erscheint und dann kommt die auch auf Vinyl. Und da gibt es tatsächlich eine Zielgruppe, die sich das kaufen möchte. Und es gibt auch echt krasse Plattenspiele, habe ich gesehen. So. Die hängen, die kannst du an der Wand hängen und sehen richtig wie moderne Deko aus. Und die Nadel, also wie gesagt, du hängst den Plattenspieler an die Wand, ja. Und die Nadel, und dann legst du die Platte oben rein und die Nadel ist aber hinter der Platte sozusagen. Mhm. Und die siehst du gar nicht von vorne. Aber die dreht sich ja trotzdem. Also von der Rückseite.
Dann, ja.
Ja, so richtig coole, innovative Sachen gibt es da gerade. Und willst natürlich dann auch hören. Und der Klang ist ja dann auch anders und so, ne?
Weil du gerade sagtest auch, Labels haben sich überlebt, ne? Ich habe gerade realisiert, Kontor wird dieses Jahrzehnt 30 Jahre.
Ja.
Das ist krass, die sind jetzt 28 schon, ne? Seit 28 Jahren gibt es Kontor Records und bei denen läuft es immer noch.
Ja. Das ist auf jeden Fall. Damals waren die noch nicht so krass groß wie jetzt.
Ja, die hatten schon eine gute Phase, ne? 2012, 2013, da war
aber damals, auch. Also ich meine 2004 jetzt, wenn man 20.
Ja, da ging es gerade erst richtig los, ne?
Ja, die haben auch das Tal durchschritten, sag ich mal, ne?
Ja.
Genau. Aber dann kam glücklicherweise Spotify und Streaming allgemein, muss man ja sagen, und seitdem steigen ja auch die Umsätze im Musikbusiness wieder, ne?
Genau, man glaubt es gar nicht, weil immer viele sagen, ja, wir kriegen kein Geld durch die Streams sind super wenig bezahlt und so. Aber im Endeffekt muss man leider echt sagen, was heißt leider, Spotify und alle anderen Streaming-Services haben diese Industrie eigentlich gerettet, ne?
Ja.
Und Leuten ihre Jobs wieder beschafft, weil natürlich ein Stream ist jetzt an sich nicht viel wert, aber das im Gesamten zu sehen, nimmt schon sehr, sehr viel Geld ein.
Ja, genau, die Summe macht's. Aber also wir kommen ja aus dem Zeitalter, wo dieses File-Sharing extrem krass war. Ne? Also die Leute haben sich ja alles aus dem Internet bei, ich weiß, wie hießen die Programme, Emule und so, ne? Die ganzen
Das erste illegale Programm, Napster, von dem ich gehört habe, war damals Pirate Bay.
Ja, Pirate Bay ist eine Webseite gewesen.
Ja, also was anderes kannte ich als Kind auch nicht, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Die Leute haben sich da die Musik runtergeladen, illegal, und dann auf CD gebrannt und geteilt und so weiter. Mhm. Und da wurde halt einfach kein Geld verdient mehr. Ne? Und dann hat die Musikindustrie damals versucht, das wegzuklagen. Ja, also Abmahnen war damals riesengroß, aber das hat auch zu nichts geführt irgendwie. Also konnte überhaupt keine Umsätze kompensieren, ne? Wenn du da irgendwelche Kids versucht hast abzumahnen, ne?
Ja, das ist meistens im Sande verlaufen, glaube ich.
Ja, oder also die Umsätze, die durch Abmahnungen generiert wurden, waren so gering, das hat das Musikbusiness überhaupt nicht irgendwie.
Das war eher dann zur Abschreckung gedacht, ja, ne, dass er sich rumspricht aber und hat Leute sagen, hat oh, ja auch nicht ich mach's nicht mehr.
Was funktioniert hat, war dann tatsächlich Streaming. Ne? Also du konntest auf einmal für 10er im Monat konntest du dann deine Musik ohne dieses lästige Herunterladen und noch zusätzlich Viren runterladen und so, konntest du dann auf einmal genießen. Das hat es natürlich rumgerissen. Ja, so war es.
Ja, und dann auch auf YouTube. Also ich kann mich, bis heute ist es der Fall, dass Leute aus meinem Freundeskreis, die nichts mit der Musikindustrie zu tun haben, Musik auf YouTube streamen. Also als YouTube-Video gucken, weißt du?
Ja, ja.
Nicht Spotify, nicht Also nicht Amazon oder was auch immer. Nein, YouTube. Ja. Die gucken sich YouTube-Videos an und hören so Musik. Das finde ich auch krass. Also die machen wirklich ein Video auf und ne, legen das Handy weg und hören den Song.
Ja, voll krass.
Das also, ist so für mich voll umständlich, weißt du?
Ja. Das ist so, hä? Vor allem kannst du ja, wenn du kein YouTube-Abo hast, kannst die App ja nicht mal schließen. Du musst die ja im Vollbild
lassen. Hast du noch Werbung in allem, Alter, Hilfe.
Ja, und der Datentraffic ist extrem hoch, ne?
Ja, also gerade so ein Video kannst du nicht einfach mal so online unterwegs gucken. Also es sei denn, du hast halt, klar.
Ja, kannst schon, Vertrag, aber Traffic ist halt hoch, ne? Ja.
Genau. Ich habe damals vor 4, 5 Jahren noch einen Vertrag gehabt mit 2 GB oder so pro Monat. Ja. Das ist dann, da kommst du gar nicht mehr klar. Ja, kannst du gerade mal eine SMS schreiben, gefühlt. Weißt du?
Ja, 2014. Ich möchte mit dir einmal ins Jahr 2016 nochmal springen, kurz. Und zwar war damals ein großer Hit in Deutschland, Stereo Act, ja, die gibt es auch noch. Immer noch sehr erfolgreich, mit Die immer lacht. Und Kungs hatten wir gerade schon, Cigala. Aber eine Sache ist damals passiert. Und zwar, erinnerst du dich, Paul van Dyk ist damals verunglückt auf der Bühne.
Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich habe mir eines Morgens dann oder eines Mittags dieses Video angeschaut, wie er da in diese Ebene reinfällt, 9 Meter oder 8 Meter in die Tiefe. Und ich war so richtig geschockt, weil das war für mich so auch die Zeit von 2012 bis 2015, 16 war ich ein unnormal heftiger Paul van Dyk und Trance-Fan auch. Ne? Also ich hab damals auch die Armin van Buuren-Sachen super geliebt, die er da gemacht hat. Auch dann die Big Room-Sachen, die er gemacht hat. Oder aber auch Paul van Dyk mit seinem Album, ich glaube es hieß Eternity.
Ja,
Das fand ich so geil. Ich habe da so viele Songs draus. Ja, Eternity. Geiles Album gewesen. 2012 kam das raus. Habe ich als 12-Jähriger gesuchtet, das Ding.
Ja.
Fand ich sehr schön.
Und für alle, die es nicht wissen, er hat damals einen Gig gespielt bei einem Festival und ist dann auf der Bühne so rumgelaufen und ist dann eingebrochen oder runtergefallen sozusagen, aber also auf der Fläche der Bühne sozusagen. Runter.
Genau.
Und hat sich dabei tatsächlich schwerst verletzt. Also Wirbelsäule gebrochen und andere
Hirn und sowas, Probleme, Blutung. Genau.
Lag auch auf der Intensivstation mehrere Wochen, hat tatsächlich um sein Leben gekämpft. Ne?
Ja, also das musst du dir so vorstellen, glaube ich. Er war auf der Bühne, er stand da oben, er wollte gerade nach oben gehen, ne? Und quasi, was man hier mittlerweile gerne macht, dieses Stage-Ding oben, da wo der Player steht, stellt man sich rauf. Und da war ein Loch in der Bühne. Konstrukt. Ja, ja. Und da war aber was darüber gemacht. Da war einfach eine schwarze, da war irgendwas Schwarzes rübergelegt.
Schwarzes Tuch. War
ein Tuch oder irgendwas. Ja. Und das hat er natürlich nicht gesehen und ist da volle Kanne halt raufgetreten und reingefallen. Mhm. Und dann war er weg. Ja. Und dann war auch nach, ich glaube, 10, 20 Minuten spätestens war die ganze Musik da aus. Da hat sich Armin van Buuren gemeldet und das Festival für den Abend, glaube ich, komplett abgesagt. Und Paul war auf dem Weg ins Krankenhaus.
Ja, und warum wir das jetzt ansprechen, der hat sich jetzt in einem Statement auf Social Media dazu geäußert. Kannst du das mal, hast du das mal gerade da irgendwie zu?
Ich hab das auf, ja.
Ja, und der macht da jetzt tatsächlich sind Vorwürfe noch immer, ne?
Ja. Das Statement ist sehr lang, das kann man sich auch einmal durchlesen, das werde ich jetzt nicht auf Englisch hier erzählen. Aber ich kann so ein bisschen die Eckdaten nennen. Also es war im Februar, am 29. Februar 2016, wäre er fast gestorben beim Armin van Buurens State of Trance Utrecht Festival. Und das ganze Ding wurde von Alda gemanagt. Das ist halt diese Agentur, ne, die Festivals und Co. macht.
Ja.
Er hat auch speziellen Namen erwähnt, was ich krass fand. Alan Hardenberg und David Lewis hat die Namen genannt, die dafür verantwortlich sind für das Festival da. Und ja, hat er kurz darüber erzählt, dass, also was er für Vorfälle hatte, ne, mit seiner Wirbelsäule, mit seinem Gehirn und sowas, generell die ganzen Injuries und dann, wie so auf der Bühne es sein kann, dass einfach da ein Loch ist und da, wo man was rauflegt, hat er sich halt gefragt und Leute dazu animiert, ja, so ein bisschen natürlich auch wütend zu werden. Ne? Man merkt so in seinem Text, er ist sehr emotional, was ich auch verstehen kann. Also, wenn du um dein Leben kämpfst, für dein ganzes Leben jetzt noch gesundheitliche Folgen hast, dann ist das für dich natürlich ein sehr heikles Thema.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber der Vorwurf, den er da ja auch macht, ist, dass der Veranstalter dieses Festivals oder die Verantwortlichen sich bis heute nicht entschuldigt haben bei ihm.
Ja. Und sogar schreibt er, Alda even tried to block the insurance to pay for my medical bills.
Ja, die haben, genau, der schreibt auch, dass die bis heute nicht mal die Strafe bezahlt haben, die er gerichtlich durchgesetzt hat auch.
Ja. Und auch nicht die medizinischen Sachen, ne?
Ja, genau, ja, ja. Also der hat mit sich, ich bin jetzt nicht genau drin im Thema, der hat mit Sicherheit dann geklagt hinterher und hat auch recht bekommen, sonst würde er es so nicht formulieren. Und hat einmal wahrscheinlich die ganzen medizinischen Kosten sich erstritten und wahrscheinlich Schmerzensgeld obendrauf. Ne? Mhm. Und er hat ja auch gesundheitliche Einschränkungen bis heute. Also den Rest seines Lebens hat er Einschränkungen. Ne? Und das soll wohl noch nicht bezahlt worden sein. Und es gab auch keine Entschuldigung von Alda Events und so weiter. Also das sind so, die ist der so Vorwurf, der hier gemacht wird von Paul Volk. Das ist schon ein Move, der außergewöhnlich ist, sag ich mal. Normalerweise postest du sowas nicht und klärst sowas hinter den Kulissen natürlich. Aber es scheint jetzt hier so eine Situation entstanden zu sein, ja, die extrem frustrierend ist wohl für ihn, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ne?
Ja, du musst aber auch, natürlich hast du recht, allerdings war das quasi auch direkt der Tag vor 10 Jahren. Mhm. Ne? Also das war der, als es gepostet hat, da war der 29.02.
Ja, ja.
Und das war ja quasi der Tag vor 10 Jahren.
Genau, aber also 10 Jahren, 2016.
Ach sorry, 8 Jahren.
8 Jahre.
Ist, Mathe war ich nie gut.
Ja, aber wie gesagt, also es ist noch nichts passiert als Entschädigung, ne? Und auch, also sowohl finanziell als auch entschuldigungstechnisch, ne? Ja.
Ja, krass, ey. Und dann gibt es auch dieses Bild von ihm darunter, wie er da im Krankenhaus liegt, ne? An diesen ganzen Kabeln.
Ja.
Hat er auf Facebook gepostet, auf TikTok, überall, glaube ich. Das ist schon hart, also. Für mich gab es so zwei einschneidende Sachen in der Zeit, wo ich halt in der Musikbranche bin. Einmal Avicii, ne? Wo ich wusste, okay, das ist, what the fuck, was passiert hier gerade? Und Paul van Dijk damals noch. Und es ist gar nicht so lange her, dass die beiden Sachen passiert sind. Also ich glaube, 2016 war Paul, ne? Und 2017 war, glaube ich, Avicii. Das waren so diese 2 Jahre hintereinander, wo beide, also,
ja,
verunglückt sind.
April war das, glaube ich, ne?
2017 April war das.
Ja, ich muss mal eben gucken. Nee, 2018 war Avicii. 20. April.
Oh, ja. Okay, sorry, dann war es 2018.
Ja. Ist ja, aber crazy, auch schon, man. Jetzt, ja, also das ist nächsten Monat, ist das 6 Jahre schon her. Krass, ne?
Boah.
Wie die Zeit vergeht, ey. Wahnsinn.
Das ist echt heftig. Und vor allem, die Musik von Avicii wird weiterhin gestreamt wie nichts anderes, ne?
Ja, ja, der hat da wirklich, der hat was hinterlassen. Also.
Der hat jetzt schon 40 Millionen Hörer. Also.
Ja, der hat seinen Fußabdruck hinterlassen, ja.
Fast das Doppelte, glaube ich, von vor 6 Jahren oder so. Ah, klar, Spotify wächst auch, aber der hat seinen Abdruck hinterlassen, ey.
Ja.
Von das Krasse war, was ich so unfassbar mindblown fand, The Nights von Avicii war zu seinen Lebzeiten, glaube ich, keine Single, die wirklich erfolgreich war, wenn ich mich so recht erinnere.
Haben wir hier schon mal gesprochen, die hat
Long. Das kam dann durch TikTok, ne?
Ja, richtig krass.
Unfassbar, das wurde so ein riesen TikTok-Anthem damals mit diesen ganzen Travel-Videos, die da alle ihre Reisen machen und so. Richtig heftig.
Ja. Ja, vielleicht war die Nummer damals vor ihrer Zeit, weißt du? Also Hits brauchen immer das richtige Timing, sonst wären es keine Hits, ne? Vielleicht war die nicht ganz perfekt damals im Timing und brauchte erst noch ein bisschen Garzeit, bis sie dann im
Timing. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ne? Das Album von Skrillex und Diplo, das Jack-Ü-Album, war auch seiner Zeit komplett voraus. Wenn du die Songs heute anhörst, denkst du dir immer noch, krasses Sounddesign für dieses Jahr.
Ja, kann
für
sein.
Für 2015.
Ja. Na gut, Skrillex sowieso ein Liga für sich, ne?
Da würde ich gerne mal mit dir rein und gleich in einen Song, wenn wir in der Premium-Kurs unseren Teil machen.
Machen wir.
Gut.
Können wir gerne machen. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Rubrik Musik-Trivia. Und da müssen wir uns jetzt, wie beim letzten Mal, schon einen Trenner vorstellen, weil den gibt es noch gar nicht. Den hat Zina noch gar nicht gebaut.
Mach einen.
Ja.
Puh, Musik-Trivia.
Ah, sehr schön. Fast so angenehm wie Sinas Original. ich habe heute einen ganz kleinen Mini-Fun-Fact mitgebracht. 2004 fanden die Olympischen Winterspiele in Athen statt, in Griechenland. Und in den Niederlanden saß ein junger Mann vor dem Fernseher und hat gesehen, wie Tiesto dort aufgelegt hat. Bei den Olympischen Winterspielen, ja.
Und jetzt frage ich dich, wer war dieser junge Mann?
Ja, dieser junge Mann.
Neptunica.
Nein, du bist ja, saß ja nicht in den Niederlanden, gehe ich mal von aus.
Nee, Quatsch.
Martin Garrix war das. Und aufgrund dieses Ereignisses hat er beschlossen, auch DJ zu werden. Und hat mit dem Musikproduzieren angefangen. Genau.
Ja, ich kann mich erinnern, dass da gab es auch so Video-Footage von, wie Garrix das quasi gesehen hat und so. Und der war halt völlig baff. Und es war für ihn so dieses einschneidende Ereignis in seinem Leben, wo er gesagt hat, okay, ich will das auch. Ne?
Das ja, das kann sein. Also war damals halt 8 Jahre alt. Und Tiesto, für Tiesto war das damals auch übrigens der Durchbruch, also der richtig große internationale Durchbruch, dass er bei, ich glaube, es war die Abschlussveranstaltung bei den Olympischen Spielen in Athen, hat er aufgelegt. Und also richtig noch Trance damals und so, ne? Und ist dadurch zur Ikone geworden, mehr oder weniger. Und der hat ja dann auch später Martin Garrix gefördert, ne? Ist sowieso jemand, der viele Leute gefördert hat, Tiesto, unter anderem auch Avicii. Und so kam eins zum anderen dann.
Tiesto ist ein bisschen der, finde ich, der Urvater der EDM-Industrie. Also so der weise alte Mann. Bei Kung Fu Panda zum Beispiel im Film gibt es so eine Schildkröte, die immer so allen Kung Fu-Leuten, ne, mit so einem Stock. Und das ist nämlich er, diese alte, weise Schildkröte, das ist Tiesto.
Ja.
Ja. Alter, das Tiesto, ist ein schöner Vergleich, oder?
Tiesto ist 55 Jahre alt schon, ne?
Ja, David Guetta ja auch schon im Dreh. Und das sind auch, David Guetta ist natürlich eine Ikone musikalisch.
Ja.
Ich würde sagen, Guetta ist noch kommerzieller eine Ikone, ne? Aber Tiesto ist so der Urvater der EDM-Industrie für mich.
Guetta ist 56 Jahre alt.
Und überleg mal, wie viele Hits Tiesto jetzt noch hatte die letzten Jahre, ne?
Ja.
Also,
ja.
Holy shit. Er ist jetzt gerade wieder so angesagt wie fast noch nie gefühlt. Ja, jeder kennt den.
Richtig viel Hits kommen unter dem Jahr.
Die älteren Leute kennen ihn, die ältere Generation und die Jungen. Das muss er erstmal schaffen.
Ja, so. Gefühlt gewinnt er auch alle 2 Jahre einen Grammy und so.
Ja. Genau.
Das ist schon krass, ja. Aber wie gesagt, also Fun Fact der Woche, Martin Garrix sieht Tiesto bei den Olympischen Spielen auflegen und beschließt dann als kleiner Drops, das möchte ich auch später mal machen.
Und steht später mit ihm auf der Bühne.
Ne? Und steht später mit ihnen auf der Bühne.
Chapeau.
Ja. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist ja Ende des Monats, findet ja das Ultra Music Festival statt. Tiesto und Martin Garrix mit am Start. Ich denke schon, ne?
Ja, ich versuche gerade nochmal ein Bild von den beiden. Huch, jetzt war ich kurz weg.
Jetzt warst du kurz weg, ja.
Ich versuche mal kurz noch ein Bild zu finden, was mir gerade einfällt. Ja, ich pack das Bild mal kurz auf meinen Rechner und ziehe das hier in meine Kamera rein, wie ich es immer so schön gerne mache. Mhm. Daran sieht man nämlich so ein bisschen diese Freundschaft zwischen den beiden. Erzähl mal was. Ich suche gerade dieses scheiß Foto jetzt.
Ja, man kann auch sagen, Tiesto hat auch Hardwell ja unter anderem supportet, ne?
Guck mal hier. Ja. Die beiden, ne?
Ja.
Siehst du das?
Ja, ja, ja. So ein bisschen großer Bruder, kleiner Bruder-Vibe, ne?
Ja, oder Onkel oder so.
Oh, Onkel, ja. Vater, ja, weiß nicht, aber so Onkel, ja. Mhm. Ja, obwohl er auch der Vater sein könnte.
Er könnte auch der Vater sein.
Er ist 25 Jahre älter.
Ja. Gut. Haben wir's.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich muss mal eben schauen, wo ich den Trenner hier habe. Was ist das? Ah, mein Song der Woche, genau. Da.
Mein Song der Woche.
Und du hast diese Woche einen Song mitgebracht, der Woche.
Ja, da würde ich gleich mal, glaube ich, den Song nehmen, den ich gerade mit dir hören wollte, von Jack Ü.
Ja.
Weil ich den ziemlich geil immer noch finde. Das ist Jack Ü, Skrillex, Diplo und Kai Mind. Der war auf dem Album damals, kann ich mich erinnern, gar nicht so groß. Hat auch nur 176 Millionen Streams, sag ich mal, aber die Nummer fand ich damals schon so fett. Allein wegen dem Bass, der da drin einfach war. Das war für mich so, boah, krass, wie hat er das gemacht? Mhm. Habe ich damals sehr, sehr gerne gehört und immer noch einer meiner All-Time-Favorite-Singles.
Also aufgrund der Produktionsqualität auch.
Hat ja, des Feelings auch. Und Fun Fact, in dieser Single singt Skrillex selber.
Ah, okay, das macht es ja richtig spannend jetzt.
Und das fand ich auch so, what the fuck, der kann singen? Also halbwegs.
Ja. Ja, interessant. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Nummer kenne. Ich kenne die Hits halt von Jack. Übrigens auch schade, dass es das Projekt nicht mehr gibt.
Ne? Alter, Jack Ü wäre so geil heutzutage. Ich würde es so feiern, weil die Jungs waren immer ihrer Zeit voraus.
Ja.
Soundmäßig. Sounddesign auch.
Die haben sich, glaube ich, verkracht, ne?
Deswegen die haben sich verkracht. Ja. Also war nie offiziell ein Statement, aber das hat man so rausgehört zwischen den Zeilen. Die beiden sind keine Freunde mehr wohl.
Ja.
Da gab es mal Probleme. Was schade ist, ey. Die waren echt ein geiles Duo, Mann.
Die waren echt ein geiles Duo, ja. Die haben auch einige Hits rausgehauen. Also klar, mit Justin Bieber das Ding, aber auch so geile Sachen, ne?
Ja, wir können auch mal irgendwie so ein Diplo oder Skrillex-Special machen. Auch Diplo hat so viele Projekte, in denen er beteiligt ist. Es ist Wahnsinn, ne?
Ja.
Nur mal ein paar zu nennen, Jack Ü natürlich, Major Lazer, Diplo an sich, das sind allen schon die drei. Wahnsinn, alle kennt man.
Ja, ich habe gestern Abend eine neue Single, also kommt am Freitag, habe ich schon Preview hören, also ich konnte ganze Single schon anhören, als Pressemember. Mhm. Major Lazer zusammen mit Don Diablo. Kommt am Freitag.
Großer Step für Don Diablo, würde ich sagen.
Ja.
Bin ich gespannt.
Ja. Genau.
Genau, mein Song der Woche.
Also, dein Song der Woche. Mind featuring Kai von Jack Ü, also von Skrillex und Diplo. Hören wir gleich im Premium-Teil auf jeden Fall rein. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie.
Die Charts von damals.
So, die Charts von damals. Du darfst wählen, lieber Max.
Ich hätte 10
Jahre haben wir ja als Thema heute so ein bisschen, aber haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gemacht oder vor 2 Wochen, ne?
Ja. Ja, ich habe ein Datum, was ich gerne haben möchte, und zwar den 13.01.1972.
1972? Geht leider nicht. Die sind nur bis 1977 in der Datenbank drin.
Okay, dann nehmen wir den 4.02.2003.
4.02.2003. So, das kriegen wir hin. Oh, ja, schwierige Zeiten. Ganz schwierig. Ich fange mal mit einer Nummer an, die damals ganz cool war und auch heute noch cool ist. Punjabi MC, Munyan Tu Bahke, kennst du die noch? Ja, genau.
Die, ne?
Damit ist, ja, genau. Also ziemlich großer Hit gewesen, weltweiter Hit. Aber warum ich sagte, es waren schwierige Zeiten. Auf Platz 4 der Steuersong von Die Gerd Show.
Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
Lass Kanzlern. Das waren damals, also Gerd Schröder war damals Bundeskanzler und er wollte die Steuern erhöhen massiv und dann gab es so Songs. Der Steuersong war nämlich Coverversion von den Ketchup-Song. Kennst du das noch? Ketchup-Song?
Oh Gott.
Was er da, hey. Ha,
ja.
Hey. Und das
jetzt
war,
weiß ich doch, was du meinst.
Ich erhöhe die Steuer.
Ja, ja.
Ach, so ganz schlimm, ey. Das war damals auf Platz 4 in der Woche in Deutschland. Ja.
Und kann man dann sowas kaufen oder streamen, dass das Ding in die Charts kommt? Hilfe.
Ja, und Platz 3 war Blue. Das war so eine britische Boyband, glaube ich. Die haben damals ein Feature gehabt mit Elton John. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Das war sozusagen eine Neuauflage seines Klassikers, ne? Und dann mit so einer Boyband dazu. Ja. Fällt mir gerade ein, das hat er immer wieder gemacht dann, ne? War ja 2018, 19 gab es ja auch mal diesen großen Hit, Elton John Hit, ne? Mit Dua Lipa.
Ah, ja, ja, stimmt, klar.
Ja. Also alte Hits aus den 70ern, 80ern, die er gemacht hat, nochmal neu aufgelegt. Mhm. Auch damals schon. Und ja, aber Platz 2, You Lose Yourself von Eminem damals. Also jetzt kommt ein bisschen Lichtblick hier. Gute Nummer, auch heute noch. Sinan wird das jetzt feiern, wenn er hier wäre.
Er würde es jetzt feiern.
Ja, ist auch eine verdammt fette Produktion. Aber jetzt geht es wieder ins tiefe Tal der Tränen. Platz 1, 4. Februar 2003, war das, ne? 4. Februar?
Mhm.
Deutschland sucht den Superstar. We have a dream.
Uff, okay.
Ja, das war diese erste Single, wo alle Finalteilnehmer, glaube ich, noch gesungen haben von DSDS. Ja, so eine Dieter Bohlen-Ballade war das. Ja, finde ich auch.
Ja, das waren auch die Zeiten, wo jede Nummer von DSDS auf die 1 gegangen ist, ne? Das war ja immer so eigentlich eine klare Sache, dass die auf die 1 geht.
Ja, erste Staffel damals. So, ne? Und dann einige Teilnehmer noch von damals haben echt große Chart-Hits gehabt damals, ja. Das hat dann schnell abgenommen. Mit Staffel 2, 3 und so weiter wurde das dann deutlich weniger, aber erste Staffel hat richtig reingeknallt.
Ja, DSDS gibt es auch wenige Kandidaten, die ich wirklich noch kenne. Also man kann sich natürlich an Menderes erinnern, weil er halt immer jede Folge kam, ne?
Ja.
Dann diesen einen Typen, der mit Dieter Bohlen die Single gemacht hat. Ich habe Mark Medlock.
Ja, den gab es auch noch, ja.
Den weiß ich noch.
Ja, ich Beatrice
Egli, glaube ich.
Beatrice Egli, würde ich sagen, ist diejenige aus allen Staffeln, die es am weitesten geschafft hat.
Die hat es echt weit geschafft, das stimmt, auch langfristig gesehen.
Deswegen, ja.
Und sonst fällt mir fast keiner mehr ein. Ah, na doch, natürlich Pedro Lombardi noch. Das ist natürlich, der ist ja schon Volkssänger geworden.
Der hat es auch geschafft, Pedro Lombardi.
Der hat es auch geschafft. Sarah Engels natürlich auch.
Der Sieger aus der allerersten Staffel, Alexander Klaws, hat es auch geschafft.
Den kenne ich zum Beispiel nicht. Aber da war ich zu jung, wahrscheinlich.
Ja, das kann sein. Aber der ist ja später, also ein paar Hits gehabt und dann ist er später Musical-Darsteller geworden. Ziemlich bekannt sogar. Und, also hat die Hauptrollen gespielt, bei Tarzan und so. Und war doch auch vor ein paar Jahren bei diesem RTL-Live-Event, wo die doch diese Passion Christi gemacht haben. Kennst du das noch?
Nein.
So ultra-cringe war das. Also da hat RTL ein Live-Musical gemacht, in Essen oder so, im Ruhrpott, und den Passion Christi oder so nachgespielt. Und da hat er die Hauptrolle gespielt.
Was? Okay,
nee. Ja, voll cringe war das. Und da kommt jetzt eine Neuauflage, glaube ich sogar. Jetzt bald. Okay. Ja.
Nee, das sorgt mir gar nichts, Mensch.
Ja, ja. Aber das war schon interessant, ja.
Ja, gut.
Gut, das waren die Charts von damals. Und jetzt
sehr gemischte Gefühle bei den Charts heute.
Ja, 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 genau. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie.
Songs für die Playlist.
Ja, fang du doch mal an. Hast du da
Song? Müsste ich mal eben schauen. Wir haben ja schon in der Premium-Folge ein bisschen was reingehört.
Genau.
Ja. Ich würde mal, also wir haben ganz konkret in die letzten meinen Singles von Martin Garrix reingehört und die auch besprochen. Könnte mal auch machen. Mhm. Reinhören, meine ich.
Premium-Folge. Ja. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen und weniger auch Musik gehört in der Premium-Folge. Also es war eigentlich eine Free-Folge mit ein bisschen Musik, fand ich.
Ja,
aber es war gut.
Ja, genau. Wir haben ja reingehört. Achso, hier. Afroki hat eine neue Single.
Afroki.
Sagt ihr, weißt du, wer Afroki ist?
Ja, klar.
Afrojack
und Steve.
Und Steve Aoki. Die haben eine neue Single. Das kommt selten vor. Da würde ich gerne mit dir einmal reinhören. Wir haben auch in die neue Scooter-Single schon reingehört. Und oh, da gab es aber richtig hier unterschiedliche Meinungen zwischen dir und mir.
Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen diskutiert.
Ja, ja. Hört da mal rein. Am Samstag geht die Folge online. Aktuelle Premium-Folge. Ganz spannend. Ja. Ich könnte mal, achso, und hier, ich möchte mal in die Dreams reinhören von Alle Farben und Maurice Lessing. Und Maurice Lessing, auch ein Hörer der Klangküche, weiß ich, hat die dann auch produziert, co-produziert. Da können wir auch mal gerne reinhören.
Ja, und ich möchte mit dir in die Sub-Zero Project I'm a Raver reinhören.
Sub-Zero.
Was die gerade wieder machen, die Jungs.
Unnormal, sagst du.
Nee, ich weiß sie nicht, ich kenne die gar nicht. Noch nicht gehört bisher, die Nummer.
Ich sehe die gar nicht auf deren Profil.
I'm a Raver, immer wird es geschrieben. I-M-M-A.
Weil, ist das eine neue Single oder eine ältere?
Eine neue.
Warum sehe ich die nicht?
Stimmt, die sehe ich auch nicht.
Ja.
Nur in meinem Release-Radar. Ich würde sagen, ich schicke sie dir einfach mal als Link. Geht das?
Das geht, ja. Ich bin, aber warum ist die da nicht auf deren Spotify-Profil zu sehen?
Das ist echt komisch. Stimmt. Einfach nicht da.
Oh.
Naja,
mal ist gucken. Achso, ist nun so ein Album-Track oder so, ne?
Nicht ein Ziel, aber das müsste ja trotzdem angezeigt werden. Ist ja auch nicht bei Album.
Ja. Gut. Habe ich aber auf unsere Klangküchen-Playlist gepackt und hören wir gleich rein. Wir haben noch, eben noch mal kurz zurück, die Deutschland sucht den Superstar Nummer 1 aus den Charts brauchen wir nicht anhören in der Playlist, ne?
Nein, bitte nicht.
Brauchen wir nicht. Nee.
Das würde meine Stimmung jetzt zerstören.
Ja.
Haben wir nicht.
Ja. Ich gucke nochmal eben in die Mint-Playlist.
Fun Fact, Mint-Playlist. Habe ich vor kurzem im Auto mal mit meiner Freundin durchgehört. Wir haben immer so eine Challenge gemacht. Wir sagen nach ein paar Minuten immer, was von 1 bis 10, was für eine Bewertung der Song für uns hätte. Ne? Mhm. Und wir waren wirklich bei 90% der Songs alle bei 4 oder 5. Also die haben uns eigentlich abgeholt, tatsächlich. Es gab ein paar gute Sachen, aber die ersten 10, 20 Songs, boah.
Ja, ich möchte mit dir einmal in die neue Fred Again Single reinhören. Stay In It heißt sie.
Mhm.
Mhm.
Kenne ich auch schon, kann ich auch was zu sagen.
Ja gut, hören wir gleich mal. Ich habe sie, glaube ich, mal angeskippt, aber noch nicht so richtig intensiv gehört.
Gut, dann haben wir es doch, reicht. Oder?
Hammer und dann gehen wir jetzt in den Premium-Teil.
Hey du, brauchst du mehr Klangküche? Dann teste jetzt Klangküche Premium. 30 Tage kostenlos. Auf dieklangküche.de.
Convertirme en cliente Premium de Klangküche es la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Tschu, ping, puff, pang. Da sind wir wieder, zurück aus dem Premium-Teil. Und den letzten Song, den wir gerade angehört haben, war Fred Again mit Stay In It. Und ich muss sagen, die Nummer holt mich überhaupt nicht ab. Die ist mir zu experimentell tatsächlich. Auch wenn ich das mag, dass er kreativ ist und so, aber diese Nummer hier war mir, ging an meinem Geschmack so, ist sie vorbeigerauscht.
Ich habe bei der nach einer langen Zeit bei Fred Again mal wieder gemischte Gefühle. Ich finde die Nummer vom Vibe her ganz cool. Ich finde auch den Drum and Bass Part ganz geil, der knallt schon. Was ich hier auch wieder nicht mag, ist dieser kribbelige, nervige dieser Synthi da, was ist das?
Vielleicht muss das so irgendwie.
Oh.
Also eben zur Einordnung, wir haben gerade bei der Afroki-Nummer, die wir auch gehört haben, auch dasselbe festgestellt. Der Lead-Synth im Drop ist sehr nervig und sehr rudimentär, freaky, ja. Also, er nervt halt, geht halt auf den Nerven. Und vielleicht ist das aber genau das Erfolgsrezept, ne? Wer weiß. Also, irgendwie, wenn du so.
Man sehen, ne? Ob das
fällt halt auf in der großen Masse, aber ich weiß nicht. Also, für mich ist das immer skip weg, weil es tut weh in den Ohren. Also hier muss ich sagen, auch die Vocals oder so, schwierig.
Ja, bin ich bei dir, ist auch nicht jetzt mein Fall.
Und falls die Hörer sich gerade wundern, warum wir gar nicht den Community-Song der Woche besprochen haben, wir haben gar keinen bekommen von euch dieses Mal. Könnt ihr aber immer gerne machen. Schickt uns einfach.
Absolute Frechheit.
Schickt uns einfach eure Releases und dann besprechen wir die hier im Premium-Teil und packen sie auf unsere Liste und gibt ein ganz kleines bisschen Reichweite für eure Songs. Kostenlos sozusagen. Ja. Einfach an info@, kam diese Woche auch wieder per Instagram Nachfrage. Einfach E-Mail an info@dieklangküche.de und zwar Küche könnt ihr mit Ü schreiben. Das funktioniert. Die Mails kommen auch an und die bearbeiten wir dann in der Regel immer in den Premium-Folgen auch, ne? Also eigentlich alle.
Ja.
Wir beantworten alle Mails, die ihr uns schickt. Genau, so, kommen wir zur letzten Kategorie für diese Woche und das ist mein Erlebnis, ne?
Mein Erlebnis.
Mir fällt gerade auf, Sian hat sogar Sprachanteil in dieser Episode, auch wenn er nicht da ist.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ab und zu sagt er doch was, ne?
Ja.
Da traut er sich mal wieder.
vorlesen. Sinnvolle Sachen. Ja.
Hast du ein Erlebnis der Woche?
Nee, ich habe gar nichts erlebt. Ich war ja krank und habe hier nur so rumgesickt und hoffe jetzt, dass du irgendwas Krasses erlebt hast, das für uns beide zählt sozusagen. Doppelte
Power. Ich habe wirklich was Krasses erlebt. Also ich habe sowas schon vor langer, langer Zeit erlebt, aber habe jetzt realisiert, was das für eine Auswirkung hatte. Also ich gebe dir einmal den Satz. Du kennst doch Louis Capaldi, oder?
Ja, das ist ein schottischer Sänger, lese ich gerade. Der hatte einen großen Hit.
Der hatte mehrere große Hits. Der ist wirklich ein dicker Name. Also
Louis Capaldi,
den kennt man auf jeden Fall in der Szene. Er hat auch, glaube ich, 37 Millionen Hörer, Alter. Der hat Songs. Ein Song hat 3,2 Milliarden.
Ja, das muss sein großer Hit sein. Someone You Loved, ne?
Ja, und andere haben auch noch Milliarden Streams. Also er hat mehrere Songs mit über einer Milliarde.
Ich kenne, glaube ich, nur diesen einen Song, Someone You Loved. Und ich weiß noch eine Sache. Ist das nicht der Sänger, der auch am Stottern ist und so eine Krankheit hat? Oder keine Ahnung. Also beim Stottern und beim Singen funktioniert das halbwegs irgendwie, ne?
Ja, es gab auch schon mal Fälle, wo es nicht so war, aber...
Da gab es so ein Ding viral gegangen letztes Jahr, wo er dann auf der Bühne gesungen hat und dann hatte er so einen Stotteranfall bekommen und dann hat die Masse weiter gesungen. Ne?
Das war so geil.
Gänsehaut.
Ja, Gänsehaut. Ja. Was ich sagen wollte, Louis Capaldi kennt Neptunica und wollte einen Neptunica-Remix haben.
Ne.
So, pass auf, ich bin selber vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe. Ich habe nämlich am Wochenende auf dem Rückweg von einer Show habe ich meine Mail durchforstet. Eigentlich wegen einem anderen Grund, weil ich wollte einen alten Song finden, den ich damals cool fand und wir hatten den irgendwo in der Mail drin. Das war vor ewig, 5, 6 Jahren. Und dann habe ich alle Mails durchgeschaut. Auf einmal ploppt so eine Mail auf von einem Management und im Betreff steht Louis Capaldi Remix. Das war am 25.05.2018 kam die Mail. Also noch vor seinem Erfolg.
Okay.
Pass auf. Und derjenige schreibt, hey man, hope you're doing well. I work for the management of an artist called Louis Capaldi, signed to Universal Records. Mhm. Louis has asked me to reach out because he came across of one of their remixes on YouTube a few months back to see if you might be want to remix his forthcoming single.
Und welche war das?
Ich weiß es nicht.
Weil 2018 kam ja die Summer and You Loved raus.
Ja. Und dann haben wir darauf natürlich geschrieben, ey, danke fürs Reaching und so. Und wir hatten damals auch ein Management zu der Zeit. Und haben gesagt, hier, meldet euch mal bei dem Management und so. Falls ihr mal irgendwie mit mehr, wenn wir mal eine Single machen wollen, auch cool, meldet euch einfach hier und so. Und ich glaube, die waren so abgeturnt von diesem Management-Ding. Oder haben damals dahin geschrieben, ich weiß es nicht, aber da kam nie was zurück, I don't know.
Ja.
Und danach kam nie wieder eine Mail, was schade war. Ja. Ne? Aber wenn man jetzt mal so rückblickend guckt, Alter, einfach Louis Capaldi, kennt Neptunica, kennt die ersten Neptunica-Sachen, da war ich schon so, boah, krass. Das war 2018, der ist in 5 Jahren zu einem Weltstar geworden, ne?
Ja.
Das war für mich so mindblowing. Habe ich auch nicht geschrieben, so, guck mal hier, was ich gefunden habe in unseren Mails. Das ist schon ein lustiger Funfact in der Neptunica-Historie, finde ich. Von Louis Capaldi.
Ich sehe gerade, der hat eine Cigala-Single geschrieben. Lasting Love. Lover. Lasting Lover. Weil wir haben ja gerade Cigala auch schon am Anfang der Folge hier heute erwähnt. Ja. Also auch als Songwriter für andere erfolgreich.
Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Typ. Und mein Erlebnis der Woche, habe ich mich gefreut, mal das zu lesen. Auch wenn es natürlich nie stattgefunden hat. Aber
ist aber eine super geile Story.
Ja. Ist eine schöne Erinnerung.
Ja.
2018.
Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Aber dann, wer weiß, was dann passiert wäre, ne?
We never know.
Ja, wir werden es nie erfahren. Das ist eine Geschichte, die ist in einem Paralleluniversum zu Ende geschrieben worden, aber nicht in unserem. Ja. Gut, Max, ich würde sagen, wir schließen die Klangküche für heute ab und freuen uns.
Haben genug gekocht heute.
Haben genug, freuen uns aufs Essen, wollte ich sagen. Und bedanken uns bei unseren Hörern. Und wie gesagt, am Samstag geht die heute viel erwähnte Premium-Folge online. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss, haut rein.